Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NS-Con-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network und Security Consultants und im heutigen Employee-Format begrüßen wir eine der zwei Galionsfiguren unseres Automatisierungsteams, eine natürliche Frohnatur und einen sehr engagierten Kollegen Philipp. Schön, dass du da bist.
Hi Sebastian, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Heute haben wir dich hier, um ein bisschen was über dich zu erfahren, mal mitzubekommen, wer ist Philipp, wo kommt Philipp her und was macht Philipp gerade so? Und da würde ich sagen, würde ich dir auch direkt gerne das Wort erteilen. Wie waren denn so deine Anfänge, überhaupt in die IT zu kommen? Hattest du früher schon ein bisschen Spaß an Rechner zusammenbauen, zusammenstellen, oh ja. Grafikkarten, fies zocken mit guter Grafik und allem Möglichen?
Oh ja, definitiv. Also damit Rechner zusammenstellen, da sagst du was. Also meine Ursprünge sind so in den Zeiten, die Ur-Hack'n'Slays Diablo 2 richtig schön nach der Schule ran an Rechner und Spaß haben. Ja. Und natürlich auch herausfinden, wie so ein Rechner tatsächlich aufgebaut ist. Das ist so eine Macke von mir. Ich muss die Dinge auseinandernehmen, ich muss verstehen, wie sie funktionieren und natürlich dann auch wieder zusammensetzen, weil, naja, ohne war halt doof.
Ja, sonst gibt's auch Ärger von den Eltern, wenn man den Rechner auseinanderbaut und nicht wieder zusammensetzt, wenn man mal irgendwas braucht.
Ja, zu der Zeit hatte tatsächlich ein Haushalt einen Rechner.
Ja, das kenne ich noch gut. Also ein Haushalt, ein Rechner und entweder Internet oder Telefon.
Oh ja, ISDN war aber schon sehr fortschrittlich damals. Ich bin noch mit dem 56K-Modem aber groß geworden. Also die Töne bis heute, Wahnsinn.
Ja, unvergesslich einfach. Und die sollten eigentlich so als Kulturgut in die Geschichte eingehen, diese Geräusche. Die sollten mal auf irgendeine Platte aufnehmen und dann einfach der Nachwelt bewahren. So hat sich's mal angehört, um sich mit dem Internet zu verbinden.
YouTube vergisst nie.
YouTube vergisst nie, sehr guter Punkt, ja.
Ja, natürlich. Und von da bin ich so ein bisschen dann auch natürlich, ISDN schon gesagt, das Internet hat mich immer fasziniert. Es vernetzt uns Menschen weltweit. Ich habe mich immer schon damit beschäftigt. Natürlich am Anfang für mich zu Hause bei meiner Familie. Na, Philipp, das Internet geht nicht, kannst mal wieder schauen. Gar kein Problem. Und es hat mich immer begleitet, diese Technikaffinität, das Interesse daran, wie funktioniert das? Wie ist es möglich, dass die Leute auf der anderen Seite der Erde miteinander kommunizieren können? Und bin dann auch nach dem Studium tatsächlich in die Ausbildung gekommen zum Fachinformatiker für Systemintegration und bin von da an tatsächlich fast immer unterwegs gewesen beim Kunden und bin auch sehr, sehr früh mit dem Netzwerk in Berührung gekommen, durfte selber mir mein eigenes Lab aufbauen bei meinem Ausbildungsbetrieb und musste dann tatsächlich auch recht schnell schon den CCNA machen.
Okay, was heißt denn musste? Brauchte das Unternehmen, wo du warst, diese Zertifizierung, um einen Status aufrechtzuerhalten? Oder haben die gesagt, hier Philipp, wir schmeißen dich raus, wenn du jetzt nicht endlich deinen CCNA machst?
Ganz so tragisch war es nicht und den Status auch auf gar keinen Fall. Es war ein sehr großes Unternehmen, da war ein CCNA nur einer von vielen. Nichtsdestotrotz war es für die Übernahme später nach der Ausbildung eine Pflicht. Und es war auch so, dass wir Auszubildenden bereits selbstständig Support-Tickets abarbeiten durften, auch rausfahren durften zum Kunden. Aber die Pflicht war der CCNA.
Ah, okay, das war also eine Unternehmensrichtlinie, die sagt hier, während der Ausbildung macht ihr bitte den CCNA. Das ist Teil der Ausbildung und ein Goodie von uns, das kann euch dann erstmal keiner mehr nehmen.
Definitiv. Und das war auch sehr, sehr hilfreich, während der Ausbildung den CCNA zu machen. Das war ein großer, großer Teil in der schulischen Abschlussprüfung.
Ah, okay, das war dann natürlich extrem praktisch, wenn man da in den Netzwerkbereichen zumindest glänzen konnte.
Definitiv, es hat einem sehr, sehr viel geholfen.
Ja, was war so dein Hassfach in der Berufsschule?
Oh, Datenbanken. Datenbanken, wow. SQL, bis heute nicht mein Lieblingsfach. Umso witziger, dass ich sehr, sehr viel mit Datenbanken mittlerweile am Hut habe.
Aber man nicht so drum rum. Hm?
Ja, genau, man muss sie zumindest kennen und aufsetzen können, bedienen. Na, das macht dann zum Glück die Applikation für mich. Aber ja bis heute Grüße gehen raus an meinen Lehrer.
Ja, mehr als Select-Stern.
Oh ja, das kriege ich noch hin.
Ah, okay, cool. Bist genau. Ja schon fortgeschritten.
Ah, das Datenbank war definitiv während der Berufsausbildung nicht mein Lieblingsfach.
Ja.
Aber
I can relate.
Ja, es ging trotzdem gut voran.
Ja.
Absolut.
Ah, sehr schön. Okay, und hast du dann dein CCNA, nehme ich mal an, bestanden während der Ausbildung?
In meinem zweiten Versuch, ja. Ich hatte die erste Ehrenrunde mitgenommen, Muss auch sagen, es hat mir tatsächlich geholfen, gerade dann auch als Vorbereitung für die zweite Prüfung.
Ja.
Sehr, sehr hilfreich, sowas mal einfach gemacht zu haben, weil es unterscheidet sich doch sehr von einer Prüfung in der Schule.
Das stimmt auf jeden Fall. Also beim CCNA beim ersten Mal durchzufallen, ist absolut keine Schande. Man weiß nicht, wie das Ganze abläuft. Man kommt in ein Prüfungszentrum, man wird auf Herz und Nieren geprüft, gefilzt etc.
Oh ja.
Und dann, wie läuft das ab? Man kriegt einen extrem kleinen Bildschirm mit einer extrem schlechten Auflösung in Sachen, die aussehen, als wären sie aus dem letzten Jahrhundert. Und dann noch der Zeitdruck, der am Anfang groß gepredigt wird, um eine Prüfung zu machen, wo zum Schluss doch dann irgendwie meistens so 10, 20 Minuten übrig bleiben.
Definitiv, ja. Es war sehr spannend, aber sind die seltenen Momente, wo man in so einem Testzentrum noch eine Maus mit einem Scrollball in der Hand hat. Also es ist echt
das interessant.
Ja, yeah, klar.
Okay. Ja, da hatte bestimmt einer eine persönliche Vorliebe für die Dinger.
Ja, es war wirklich spaßig. Zu Zeiten von Lasermäusen war das toll.
Mhm. Ah, und gar nicht zu schweigen davon, dass man ja mit einem amerikanischen Tastaturlayout ausgestattet wird.
Oh ja.
Und wo ist der Punkt?
Wo ist der Punkt? Wo ist das Tab? Ah, es gibt gar kein Tab. Mhm. Ja, gerade so für Cisco-Geräte ist das durchaus eine Taste auf der Tastatur, die man sehr, sehr häufig nutzt. Und naja, da hat man sie gefunden und sie ist trotzdem nicht aktiv. Also da gibt es durchaus die ein oder andere Hürde in der Prüfung, die einem dann das Ergebnis schwieriger macht.
Ja. Ganz klar. Aber gut, sitzt hier, hast es definitiv bestanden beim zweiten Anlauf.
Ja.
Okay, und hast du danach dann eine neue Position nach der Ausbildung in dem Unternehmen eingenommen?
Genau, ich bin dann als Implementation Engineer Level 1 gestartet. Ganz toller Begriff. Großes Netzwerk, habe mich viel, viel mit Netzwerkthemen gerade im Access Layer Bereich beschäftigt. Und ich durfte deutschlandweit sehr, sehr viele Kunden sehen bei WLAN Site Surveys.
Ah, okay, das heißt, du bist da wirklich rumgelaufen, hast Messdaten erhoben, Räume nachgezeichnet, Wegstrecken abgegangen.
Ganz spannendes Thema, hat mir sehr, sehr viel auch geholfen, die Physik dahinter zu verstehen. Ja, ich mag es gerne, die Sachen zu verstehen, wie sie funktionieren. Und gerade dieses Thema WLAN ist nicht greifbar. Ne? Es ist eine Funkwelle, wir wissen nicht. Ja? Sie umgibt uns tagtäglich 24/7. Sie ist da, aber wie funktioniert es? Und das war gerade so der Reiz für mich. Und man hat doch durchaus auch Gebäude gesehen oder Fabrikgelände, wo man sonst als, ich sag jetzt mal, normaler Mensch nicht reinkommen würde. Und das war sehr, sehr interessant daran.
Mhm. Hast du auch bestehende WLAN-Strukturen, wo du sagen solltest, warum es nicht gut funktioniert?
Selbstverständlich.
Okay.
Absolut.
Was war die abstruseste Position, die so ein Access Point mal eingenommen hatte?
Oh, die abstruseste Position. Ja, das Interessanteste ist meistens, wenn es um alte Access Points geht. Man macht einen WLAN-Site-Survey und man fragt die Mitarbeiter vor Ort, ich sehe hier einen Access Point, wo ist der denn? Ich kann den nicht finden. Ja, das wissen wir auch nicht. Der hängt hier schon seit 10 Jahren. Der funktioniert weiterhin, aber wir können ihn nicht ausschalten. Man weiß nicht, an welchem Switch er hängt. Wir wissen nicht, wo er hängt. Der wurde irgendwann zugebaut.
Mhm.
Das sind so die interessantesten Fälle auf jeden Fall.
Okay, das heißt, der hat dann aber halt schlecht funktioniert, nehme ich an, weil ein Access Point, den man nicht sieht, wie gut kann der funktionieren?
Ja, in dem Fall war es tatsächlich so stark, dass das Signal gestört hat.
Mhm.
War einer der Gründe, warum wir dann auch tatsächlich Probleme in dem Bereich hatten mit Clients, dass das Roaming einfach nicht funktioniert hat.
Ach, der alte Access Points hat quasi das neue WLAN gestört.
Richtig.
Ah, okay, verstehe. Dann war es natürlich umso wichtiger, den zu finden.
Ja.
Ja.
Aber im Endeffekt, ich glaube, ich würde sagen, er strahlt heute noch.
Ja, gut möglich. Never change a running system oder not running system. Was ist das eher? Ein Obstacle, würde ich sagen.
Definitiv. Das sind sehr, sehr spannende Fälle.
Ja. Ah, das ist ja interessant, okay. Das sind Messinstrumente, die du dann mit dir geführt hast. Was war so das Brot- und Butter-Gerät, was man da braucht?
Oh, ganz am Anfang, als ich gestartet habe, gab es natürlich WLAN-Sticks. Das waren ganz normale USB-WLAN-Sticks, mit die einen angepassten Treiber hatten. Und dann ist man da so mit 2 bis 3 WLAN-Sticks auf seinem Laptop rumgelaufen, hatte vielleicht dann noch eine weitere Karte, um die Auslastung des WLAN-Netzes zu messen und hatte dann auch immer noch einen weiteren Akku dabei, um den Laptop zu laden, während man dann 8 bis 10 Stunden da durch die Gelände läuft und misst.
Mhm.
Hatte dann immer noch 2 Access Points, vielleicht auch mal 3 Access Points dabei, um natürlich das Roaming direkt zu überprüfen. Die ebenfalls dann noch eine, entweder eine Kabeltrommel ganz am Anfang oder später dann eigene Akku-Packs dabei hatten. Also man hatte einiges dabei, ist immer viel zu Fuß unterwegs gewesen. Mhm. Mittlerweile geht das natürlich mit einem Tablet und einer hocheffizienten und vor allem Hochleistungs-WLAN-Messantenne. Also wenn man heute unterwegs ist, kein Vergleich.
Vielleicht für die da draußen, anstatt einen Azubi dazu zu zwingen, das Zeug zu tragen. Ich habe schon mit einer Drohne gesehen oder einem ferngesteuerten Auto.
Definitiv. Segways habe ich auch schon gesehen.
Ach was,
ganz okay. Spannend. Ich bin auch schon mit Gabelstaplern durch die großen Geländehallen gefahren. Ganz, ganz tolle Sachen.
Ja, was, man muss nur kreativ werden. Warum nicht? Also Drohne, ferngesteuertes Auto, Gabelstapler.
Absolut.
Alle, Hauptsache, das bewegt sich in einer angemessenen Geschwindigkeit von A nach B.
Gerade wenn es darum geht, wenn die Gabelstapler Probleme haben, sollte man sich den Gabelstapler schnappen.
Oh, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Mhm. War da eine Lösung, eigene Empfänger auf die Gabelstapler zu platzieren oder konntet ihr das über die Platzierung der Access Points so lösen?
Wir haben spezielle Antennen genutzt, die das Signal etwas gerichteter, etwas konzentrierter Richtung Boden geschickt haben und durch eine angepasste Platzierung wurde auch das Roaming damit verbessert. Die Clients, die in dem Fall die Gabelstapler mit ihren Terminals hatten, etwas mehr Zeit zum Roamen und somit war das Ganze auch dann sehr viel effizienter.
Mhm. Okay, und wie ging deine Story danach weiter? Bist du erstmal beim WLAN geblieben oder hast du dich ein bisschen breiter aufstellen können?
Ich habe mich sehr viel breiter aufstellen können durch mein CCMP-Routing und Switching.
Ah, okay, der Klassiker.
Genau, der Klassiker. Kann ich auch heute noch empfehlen. Ist natürlich jetzt dann der Encore. Ganz, ganz tolle Prüfung. Sehr, sehr breites Wissen, das da vermittelt wird und einfach die Türen öffnet zu allen anderen Themen, die einen interessieren könnten. Gerade Themen im Routing-Umfeld, im Switching-Umfeld. Es wird sehr interessant. Und seitdem bin ich auch tatsächlich dann in Langzeitprojekten schon beim Kunden gewesen. Hab dort Warnmigrationen unterstützt und geleitet. Und auch meine ersten Scripting-Versuche gemacht.
Okay, wie sahen die aus? Bash oder
Python? Selbstverständlich
direkt Python. Mit Python.
Selbstverständlich oh. Direkt mit Python. Ich hatte einen Mitarbeiter, einen Kollegen, der mir seine Arbeit übergeben hat. Er hat es noch in Bash geschrieben. Ich habe gedacht, Bash, entschuldige bitte, ja. Das kann ich nicht mal lesen. Und Python hatte ich bereits im Studium schon mal gesehen und auch mit gearbeitet. Insofern war es für mich so das Naheliegendste, eine Programmiersprache zu verwenden, die sehr leicht und eingängig zu lernen ist.
Mhm.
Genau.
Okay, war ja dann aus heutiger Sicht betrachtet genau das richtige Pferd, wo man drauf setzen konnte. Die meisten Sachen sind ja aktuell in Python. Kommt man, wenn man das Wort Network Automation hört, eigentlich gar nicht drumherum, um diese Programmiersprache. Klar ist es unterm Strich die Programmiersprache, die einem am meisten liegt, sollte man für sowas verwenden. Aber wenn man auch gute Tutorials haben will, ist Python das Mittel der Wahl.
Ja, es ist natürlich eine sehr versatile Programmiersprache. Nicht die effizienteste und auch nicht die schnellste, aber eine, die ja sehr offen ist und natürlich eine sehr, sehr breite Community genießt. Also wenn man da mal nicht weiterkommt, irgendjemand hat da mit Sicherheit mal schon ein, vielleicht nicht das gleiche, aber ein sehr ähnliches Problem und man kann sich da immer sehr, sehr gut helfen.
Ja, die Erfahrung sollte jeder mal gemacht haben. Es gibt auch nette Leute online, die einem helfen. Man wird nicht nur angeschrien.
Definitiv. Und ja, vielleicht hat man gerade ein Modul erwischt, was nicht ganz so eine gute Dokumentation hat. Aber es gibt mit Sicherheit ein Modul, das fast das Gleiche macht, aber bestimmt eine bessere Doku genießt.
Ja. Aber gut, weiter beim Thema. du hast dich dann mit Python beschäftigt und deine ersten Skriptversuche. Erinnerst du dich noch dran, was so deine ersten Skripte machen sollten?
Ja, meine ersten Skripte waren natürlich das Einholen von Informationen. Ich würde sagen, damit sollte jeder starten, wenn man eine große Anzahl von Geräten abfragen soll oder muss. Und immer die gleichen Informationen benötigt von den Geräten. Es bietet sich an, das Ganze zu automatisieren. Und sondern es ist gewachsen. Ja, natürlich, irgendwas musste ich da mit den Informationen anfangen. Ich musste sie verarbeiten, verwerten und somit ist das Ganze dann angewachsen. Ich würde sagen, das Skript habe ich tatsächlich immer noch. Es ist mittlerweile weit über 1000 Zeilen lang. Ich verwende es nicht mehr, aber es ist immer noch mal schön, auf seine Anfänge zurückzuschauen.
Ja, ich habe das manchmal, wenn ich meine alten Sachen angucke, denke ich, ach du meine Güte, ja. Was hast du dir damals dabei gedacht? Das wären 2 Zeiler gewesen und du nutzt da hunderte von Zeilen Code für. Aber so kann ich mir gut vorstellen, wenn du so das erste hast, was du gemacht hast, dass du da gern nochmal mit Stolz drauf zurückblickst.
Ja, meistens ist das eher so, ach du heiliger Bimbam, was habe ich da nur geschrieben? Ich glaube, ich würde es mittlerweile auch gar nicht mehr verstehen, was ich damals mir gedacht habe, weil ja, es ist natürlich ganz andere Gedankengänge als heute. Ne? Also wir haben ja uns groß weiterentwickelt. Ich habe seit meinem CCNP Routing Switching auch noch den DevNet Professional gemacht. Da war auch sehr, sehr viel Programmierung, Grundlagen, wie funktioniert das Ganze mit den REST-APIs? Ganz, ganz tolle Themen, hat mich sehr, sehr interessiert, hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch diese Zertifizierung abzulegen und hat mich dann auch definitiv dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Das heißt, da hast du dann auch so ein bisschen Struktur kennengelernt. Wie geht man an so ein Problem ran, dass man eben auch strukturierten Code entwickeln kann, um da eine Lösung zu finden?
Ganz genau. Weg von diesen Skripten, die von oben nach unten durchlaufen, hin zu objektbasierter Programmierung. Natürlich das Ganze etwas komplexer, aber dadurch auch offener. Die Skripte sind durchaus auch allgemein gehaltener, sodass wir im Team damit durchaus weiterarbeiten können. Nicht nur auf einem bestimmten Use Case.
Ja. Okay, und wir haben ein bisschen vorgegriffen, wollten mal ein bisschen eigentlich hören, wie dein Werdegang in der richtigen Zeitlinie war. Wie bist du denn dann zur NS-Con gekommen?
Nun, ich wurde gefragt, ob ich wechseln möchte. Die Klassiker. Bei mir ging es nicht weiter. Ich bin Level-2-Engineer gewesen, System-Engineer. Ich habe mich sehr, sehr viel mit WLAN-Site-Surveys beschäftigt. WLAN-Site-Surveys, irgendwann macht man nur noch das Gleiche. Ja, man sieht natürlich andere Gebäude, andere Werkstätten. Aber naja, das eigentliche Doing ist das Gleiche. Und mich hat die Abwechslung gereizt. Ja, ich wollte neue Kundenumgebungen sehen. Ich wollte mich mit neuen Themen beschäftigen. Gerade dieses Thema Automatisierung hat mich sehr gereizt. Und bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte ich nicht die Möglichkeiten. Und bei der NS-Con als kleines mittelständisches Unternehmen, das große Ambitionen hat, habe ich diese Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln und nicht nur mich weiterzuentwickeln, sondern auch die Möglichkeit, selber aktiv an einem Unternehmen mitzugestalten.
Und das war dir dann wichtiger als der sichere Platz in dem großen Unternehmen. Dann hast du den Sprung gewagt, in ein kleineres Unternehmen zu gehen, wo du dich vielleicht ein bisschen besser selbst verwirklichen kannst.
Ganz genau. Es ist immer noch ein sehr sicherer Arbeitsplatz und ich bereue diese Entscheidung noch nicht einen Moment, weil es macht so viel Spaß, hier in diesem Team zusammenzuarbeiten. Und die Kundenprojekte habe ich weiterhin, habe trotzdem noch zusätzlich die Möglichkeit, ja, zu gestalten, neue Strategien zu entwickeln, neue Applikationen zu prüfen, mit Partnern zu sprechen, Partnerevaluierung. Sehr, sehr viele breite Themen, sehr spannend, interessante Menschen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil ich auch Teil davon bin. Und ja, zum Leben gehört ja die sogenannte Work-Life-Balance. Was ist denn deine Balance zu deiner Work?
Oh, meine Familie. Meine Frau, meine 2 Kinder, ich habe 2 Jungs. 3 und 9 Jahre alt, sehr spannende Alter.
Okay, natürlich bei beiden gerade ein super Alter.
Ja, natürlich, der Kleine kommt jetzt von der Krippe in den Kindergarten. Es wird alles spannender. Der Kleine nimmt das Leben viel aktiver wahr. Ist ganz, ganz spannend derzeit. Und der Große geht natürlich seinen Schritt von der 4. Klasse nächstes Jahr in die 5. Klasse. Auch da ist natürlich dann vielleicht für ihn, ja, er geht weiterhin in die Schule, aber für uns Eltern ist es super spannend. Wo geht die Reise hin? Es ist ganz, ganz toll. Es macht viel Spaß.
Mein Kind hat es geschafft, die Grundschule abzuschließen.
Ja, man fiebert natürlich bei jeder Klassenarbeit mit.
Ja.
Es ist, wir lernen gemeinsam, unterstützen ihn da, wo es nur geht. Und es macht Spaß, dann die Ergebnisse einzufahren, auf jeden Fall.
Bist du dann so ein ungeduldiger Erklärer, gerade wenn es um Mathehausaufgaben geht oder so? Oder schaffst du es da, die Ruhe zu bewahren?
Ich würde sagen, ich bin geduldiger als meine Frau. also Es macht natürlich Spaß, ja. Gerade dann auch so ein bisschen so diese Teamleiter-Fähigkeiten, die man dann so gelernt hat mit der Zeit bei seinem Team in der Arbeit. Das kann man überall anwenden, ja. Wenn vielleicht der eine Weg gerade nicht funktioniert, er versteht es einfach nicht in dem Moment. Okay, versuch's anders zu erklären, ne? Versuch, neue Worte zu finden. Ganz, ganz toll, auch da einfach zu wachsen als Persönlichkeit, ja.
Funktioniert das in beide Richtungen? Also, dass du sagst, okay, ich habe es meinem Kind geschafft, so beizubringen. Vielleicht kann ich das ja in meine Teamleiterrolle auch irgendwie integrieren.
Natürlich sind es andere Themen. Es sind auf jeden Fall andere Themen. Ja. Aber ja, manchmal vielleicht trifft er nicht die richtigen Worte und hat das Gefühl, er hat mich nicht verstanden. Vielleicht haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich versuche es mal mit anderen Worten, mit anderen Wegen, um das zu erreichen, was wir gemeinsam erreichen möchten. Es ist so komplex alles. Gerade auch, wir sitzen weit verstreut, wir kommunizieren überwiegend remote, nicht so jetzt so schön in Persona, wie wir jetzt gerade sprechen können. Das macht es natürlich schwieriger, aber das macht den Reiz auch aus.
Ja, aber kann ich gut nachvollziehen.
Genau. Und ansonsten, neben der Arbeit, wir haben letztes Jahr uns ein Eigenheim angeschafft.
Oh, ja, Selbstschuld.
Ja, wir sind stolz drauf. Für mich ein ganz, ganz großer Traum gewesen, der dann in Erfüllung gegangen ist. Seit ich klein bin, war das für mich so dieses Eigenheim, eigenes Haus, eigene Familie. Und das macht's natürlich, das ist für mich das Größte, da meinen Kindern ein Zuhause zu schaffen. Es ist ein bisschen älter, es ist noch viel zu machen. Das frisst natürlich dann neben der Arbeit noch sehr, sehr viel Zeit. Aber ich versuche es selber zu machen. Ich möchte natürlich herausfinden, wie das Ganze funktioniert, ja, okay. Wie es aufgebaut ist. Auch da kommt dann wieder die neugierige Nase bei mir raus. Sehr, sehr viel zu tun.
Also bestimmt dann schon eine Menge gelernt. Also wenn ich überlege, ich bin handwerklich sehr unbegabt, aber spätestens, wenn es ans eigene Haus geht, muss man es einfach lernen. Und da hast du bestimmt das eine oder andere aufgeschnappt. Hast du da die Möglichkeit, auf Kompetenzen aus deinem Umkreis zurückzugreifen oder musstest du alles autodidaktisch?
auf gar keinen Fall. Auch ich habe ITler-Hände. Ich hatte vorher keinerlei Berührungspunkte mit handwerklichen Tätigkeiten, vorher in den Mietwohnungen erst recht nicht. Aber Bodenlegen, ich denke, ja gut, auch ich habe Fehler gemacht. Mein Nachbar ist gelernter Tischler und Schreiner. Der kam das erste Mal da bei uns rein und hat gesagt, da hast du aber den Boden falsch verlegt. Eieiei. Aber ich sag mir immer, ich habe es selber gemacht. Und das nächste Mal weiß ich, mache ich es besser.
Ja.
Auch da natürlich wieder Analogien zum Job. Code funktioniert selten beim ersten Mal. Man muss neu ansetzen. Aber da habe ich natürlich tatkräftige Unterstützung von meinem Nachbarn.
Ja, und vielleicht guckst du ja irgendwann auf deinen alten Boden. Er ist 1000 Fliesen lang mittlerweile. Und ja. Das stolz, das war der erste Boden, den ich je verlegt habe.
Genau, rausreißen. Neu machen. Rausreißen, neu
machen, genau. Es wird langsam Zeit. Ja, sehr gut. Okay, das Familienhaus, gibt's sonst noch, was du so gerne als Ausgleich zur Arbeit machst? Weil am Haus arbeiten ist ja auch irgendwo arbeiten, wenn auch eine andere Körperpartie und Hirnpartie.
Ja, Körperpartie trifft's ganz gut. Ich bin ein Arbeitstier, muss ich gestehen. Neben dem Haus, der Familie und dem Job arbeite ich an mir selber. Ich gehe sehr gerne zum Sport. Vor Frau und Kind 6-mal die Woche im Fitnessstudio gewesen. Mittlerweile schaffe ich es vielleicht noch 2-mal die Woche, aber das ist mir sehr wichtig. Das ist für mich der körperliche Ausgleich zum langen Sitzen im Job oder Stehen, wie auch immer, wenn man einen schönen Tisch hat, der hochfährt. Nichtsdestotrotz, es ist ein körperlicher Ausgleich und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, das hört man von vielen, das macht den Kopf dann nochmal schön frei. Man hat während den Übungen gar keine Zeit, an groß was anderes zu denken, weil man muss sich verdammt nochmal konzentrieren, dass der Körper jetzt alles richtig macht.
Definitiv, definitiv. Eine falsche Bewegung und der...
Und die Zerrung ist da, 3 Wochen krank und am Haus geht's nicht weiter. Ja. Und mein Kind versteht Mathe immer noch nicht.
Du sprichst mir aus der Seele. Ja.
Sehr gut, kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen.
Absolut, genau.
Ja, da haben wir doch einiges über dich erfahren. Und für euch da draußen, wenn ihr mehr von Philipp hören wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Ihr könnt uns abonnieren auf allen gängigen Podcast- und Videopodcast-Kanälen. Und ich würde sagen, Philipp, ich freue mich, dich irgendwann wieder begrüßen zu dürfen.
Danke für das schöne Gespräch.
Danke dir auch. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.